Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf
www.freefm.de.
Hallo und schönen guten Nachmittag hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Ja, heute ist Freitagnachmittag. Ich glaube, diesmal können wir den Tag auch sagen, denn es ist ungewohnt. Aber tatsächlich auch zu dieser Stunde haben wir genau wie über die restliche Woche Bundestagswahlplattform, Bundestagswahl 2017. Die Wahlen am 24. September rücken näher. Und wir haben bei Radio Free FM alle Direktkandidaten der Bundestagswahl aus dem Wahlkreis Ulm bei uns im Studio zu Gast. Mein Name ist Michael Trost. Neben mir sitzt
Sabine Fritzke,
die allerdings mit der Stimme ein bisschen zu kämpfen hat. Und darum haben wir uns dann entschieden, wir machen zusammen. Das heißt, damit die Sabine ein bisschen weniger sprechen muss. Auf jeden Fall, wir freuen uns und begrüßen heute ganz herzlich hier bei uns im Studio die Kandidatin der CDU. Herzlich willkommen, Ronja Kemmer. Hallo, Ronja.
Hallo.
Außerdem so quasi als Unterstützung dabei der Bruder von Ronja, der Fabian Schmidt. Hallo Fabian, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM.
Hallo, vielen Dank.
Für euch beide, wie ich gelernt habe, die Premiere hier bei Radio Free FM in Ulm. Und Radio Free FM ist natürlich auch der Sender, der überwiegend von den jüngeren Leuten gehört wird. Und insofern passt es, glaube ich, heute ganz gut. Wir haben gelesen oder wissen natürlich aus der Vorbereitung, Ronja, du bist die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Seit 2 Jahren vertrittst du den Wahlkreis Ulm in der Nachfolge von Annette Schavan, die ja dann als Botschafterin in den Vatikan gewechselt ist. Vielleicht möchtest du noch ganz kurz zu deinem Werdegang ein paar Dinge selber berichten.
Ja, gerne, ganz kurz vielleicht zumindest. Du hast eben auch schon gesagt, ich bin nachgerückt. Also das heißt, ich bin nicht 2013 direkt gewählt worden. War damals ziemlich überraschend, auch für mich, und hat natürlich mein Leben um 180 Grad sozusagen sich gedreht, und mache das jetzt seit 2 Jahren. Habe aber gut Fuß gefasst und macht mir wirklich viel Spaß. Und jetzt bin ich natürlich auch im Wahlkampf viel unterwegs.
Mhm. Ja, und politische Karriere beginnt aber schon, glaube ich, natürlich, wenn man jetzt heute im Bundestag ist, ein paar Jahre vorher. Du hast so über die Jugendorganisation, glaube ich, der CDU, dann so den Weg zur Politik und letztendlich dann auch zum Bundestag gefunden. 2009, zumindest nach Unterlage, bist du in die CDU eingetreten.
Genau, ja. Also ich war dann quasi nach der Schule, ich war schon immer so ein bisschen politisch interessiert, und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, Ronja, jetzt willst du aber nicht nur diskutieren, jetzt willst du auch irgendwo mitmachen. Aber hatte eigentlich, wie wahrscheinlich viele Menschen allgemein und vielleicht Jüngere nochmal, auch schon erst so gewisse Berührungsängste mit Parteien. Man denkt ja ganz prinzipiell, die sind irgendwie alle verstaubt und grau, und hatte dann aber das Glück oder den Umstand, dass ich auch Freunde hatte, die eben sich in den Jugendorganisationen engagiert haben. Und dann hatte ich so ein, zwei auch da ein bisschen Kontakt gehabt, aber habe dann ziemlich schnell auch gemerkt, dass so die Junge Union ganz gut zu mir passt, und dann bin ich auch eingetreten.
Das wäre so meine Frage gewesen. Das Spektrum an politischen Parteien ist natürlich relativ groß, und ich kenne mehr jüngere Leute, die so in die andere Richtung, vielleicht so Richtung Grün oder so tendieren. Union ist eher, wenn ich mal so bei den jungen Leuten mich umgucke, seltener. Was war dann bei dir die Motivation, zur CDU zu gehen? War es irgendeine eine Vorbildfunktion? War es irgendwie eine bestimmte politische Aussage? Oder was hat dich dann in Richtung zur CDU, zur Union dann gebracht? Oder die Summe verschiedener?
Also mich haben damals auch direkt dann zu der Schule und Studium viele Bildungsfragen beschäftigt. Und dann hat mich irgendwie so insgesamt das Konzept der Union schon am meisten überzeugt. Und auch dann so im großen Ganzen. Man hat natürlich immer mal Themen auch, wo man mit seiner Partei nicht ganz so konform ist. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Aber so vom Großen und Ganzen hatte ich einfach gedacht, da überzeugen mich die meisten Punkte, da finde ich mich am meisten wieder. Und war dann erst auch nur in der JU quasi, Und so der Schritt dann bis zur CDU hat dann auch noch mal über ein Jahr gebraucht, aber da bin ich dann später auch beigetreten.
Ist das so die typische Karriere, dass man erst die Junge Union durchläuft und dann quasi in die Partei übergeht? Oder kann man also in die CDU überwechselt? Ist das so, machen das dann alle Nachwuchspolitiker so? Oder kann es auch sein, dass man direkt in die CDU eintritt? Oder
das geht auch. Also da gibt es ganz verschieden. Die Parteien haben da auch nicht immer, sagen wir, also es gibt auch, ich glaube, bei anderen Parteien ist es zum Teil auch so, wenn man der Jugendorganisation beitritt, ist man schon automatisch Mitglied in der Partei. Also da gibt es gar keine Trennung. Ich finde aber prinzipiell das Konzept eigentlich bei uns ganz gut, weil klar, für viele junge Menschen ist es einfach eine Überwindung, sozusagen gleich in eine Partei einzutreten. Und wenn man sich erstmal so in der Jugendorganisation ein Bild machen kann, wenn man schauen kann, passt das auch wirklich für mich, finde ich das eigentlich eine ganz gute Vorstufe, wenn man so will. Es gibt aber auch viele, die sind nur in der Jungen Union Mitglied und das ist auch natürlich komplett in Ordnung.
Mhm. Das heißt, die Junge Union hat dann unter Umständen auch, was Politik oder was Einstellung über Meinung angeht, unterschiedliche Ansichten als dann die etablierte Partei, oder ist das eigentlich immer auf Linie und immer gleich?
Nein, da gibt es natürlich schon auch Reibereien bei vielen Themen. Ich sag mal so, zum einen überhaupt, welche Schwerpunkte oder welche Themen interessieren junge Menschen, das ist, sag ich mal, ist natürlich schon mal vom Grund her anders. Und dann gibt es auch schon mal Momente, wo man sozusagen dann die Partei, also die Mutterpartei, dann auch mal kritisiert oder mal sagt, Moment mal, habt ihr das mal aus Sicht der Jüngeren gesehen? Das sehen wir aber vielleicht ein bisschen anders. Und ja, aber ich glaube, das ist bei den anderen Parteien auch so, dass die Jugendorganisationen immer ein bisschen anders ticken als die Partei an sich.
Wie viele Mitglieder hat dann so eine Jugendorganisation? Nur mal so ganz grob. Ich glaube, du warst im Landesverband Baden-Württemberg natürlich. Wie viele Menschen engagieren sich? Wie viele sind da aktiv?
Oh, ich glaube so ein bisschen weniger als 10.000, so 8.000 oder so. Aber ich glaube, deutschlandweit sind sogar über 100.000, also mehr als man denkt. Also die Junge Union hat mehr Mitglieder als so manche Partei.
Oh, das spricht aber dafür, dass eigentlich auch die Jugendlichen sich ja doch politisch dann interessieren und engagieren. Eigentlich positives Zeichen, oder?
Ja, auf der einen Seite natürlich schon. Also so auch dieser Vorwurf, der immer kommt, die Jungen würden sich gar nicht interessieren und so, stimmt so nicht. Also auch jetzt gerade im Wahljahr merken auch viele Jugendorganisationen, dass sie wieder Zulauf haben, weil viele sich dann doch auch anfangen zu interessieren und zu engagieren. Aber insgesamt haben die Parteien natürlich schon, was den Nachwuchs angeht, ist es natürlich dann schon eher schwierig. Da, glaube ich, muss man schon ehrlich sein. Und von daher ist es eine große Herausforderung. Heute sozusagen, ich wehre mich dagegen, dass man sagt, junge Menschen interessieren sich nicht. Sie engagieren sich einfach auch anders. Also jetzt mal weg auch von den Jugendorganisationen, eher in Projekten, in NGOs, in themenbezogenen Fragen einfach. Das ist schon eine Herausforderung für die Parteien, wie da sozusagen in Zukunft auch, wie die Arbeit da weitergeht.
Dennoch ein positives Zeichen, wenn der Nachwuchs eigentlich da ist. Ich dachte nur, man kennt jetzt eine oder zwei jüngere Personen. Überwiegend sind die Mitglieder des Deutschen Bundestags ältere Generationen. Aber wenn Nachwuchs gesichert ist, ja positiv. Bevor wir vielleicht auf deine Arbeit und auch den Einstieg in den Deutschen Bundestag kommen, vielleicht wollen wir auch ganz kurz sagen, du hast auf jeden Fall VWL studiert. Vielleicht kannst du ja dazu ein paar Worte noch sagen, dass man ein klein bisschen auch den Hintergrund, den du mitbringst in der Politik, ein bisschen weiß, was du mal schon gelernt gemacht hast.
Ja, genau. Ich habe erst in Tübingen studiert und dann also den Bachelor gemacht und dann war ich später zum Master im Ausland. Also habe ein Doppelmasterstudium gemacht, gemeinsam oder in Italien dann sozusagen im letzten Jahr. Und also Wirtschaftsthemen interessieren mich einfach, von daher hat es ganz gut gepasst. Wobei das, wie wahrscheinlich bei jedem auch manchmal so ist, das Studium ist dann manchmal doch ein bisschen trockener, als man sich's vorstellt. Aber das ist ja bei vielen so. Und aber ich habe es dann auch abgeschlossen und genau.
Du widmest dich aber zu 100% nicht als Abgeordneter in der Politik, nehme ich an. Also im Prinzip, das ist deine Know-how-Basis und hilft dir vor allem wahrscheinlich bei den wirtschaftlichen Belangen, sich eine Meinung zu bilden. Aber das ist ein 100%-Job, den du jetzt dann im Bundestag hast,
also, denke ich. Genau, vielleicht noch kurz, es ist eine gute Grundlage, um einfach gewisse Zusammenhänge auch zu verstehen. Da ist manchmal schon echt nützlich. Politik an sich ist für mich absolut ein Fulltime-Job. Man hat in der Regel, wenn man in einem Wahlkreis Landkreis ist so um die 300.000 Einwohner, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und da kann man schon viel unterwegs sein und hat viel zu tun. Und von daher bleibt da auch leider für andere Sachen gar nicht mehr viel Zeit.
Wie viel Zeit verbringst du in Berlin? Wie viel Zeit verbringst du im Wahlkreis? Wie ist das etwa von der
Zeit? Man kann so sagen 50-50. Also bei uns ist das auch klar getaktet mit sogenannten Sitzungswochen. Da müssen wir da sein in Berlin. Ist Präsenzpflicht und ist auch mal vorgegeben an jedem Tag, was man sozusagen an verschiedenen Sitzungen so hat. Und dann gibt es die sitzungsfreien Wochen, die sind aber nicht frei. Das sind natürlich dann die Wochen, wo man im Wahlkreis unterwegs ist.
Ja, und wahrscheinlich aktuell, wir haben keine Sitzung mehr. Die Phase ist abgeschlossen, bist du eben im Wahlkreis dann unterwegs und natürlich im Wahlkampf dann sehr engagiert. Was man vielleicht noch ansprechen sollte, im Bundestag, die verschiedenen Gremien, die verschiedenen Themen, wo du dann dabei bist, wo du dich eindringst, also was so deine Schwerpunkte sind.
Also ich bin Mitglied im Europaausschuss. Man muss sich quasi vorstellen, im Bundestag macht nicht jeder alles, sondern wir sind strukturiert, ob das jetzt dann Familienpolitik, Verkehrspolitik ist in den verschiedenen Ausschüssen. Und man kann da immer so ein, zwei Präferenzen auch angeben. Und ich hatte auch Glück, weil Europa eigentlich schon immer ein Thema war, oder ist, das mich sehr bewegt und habe ja vorher auch gesagt, ich war selber im Ausland sogar zweimal und von daher hat es dann auch super gepasst, dass ich da in den Ausschuss gekommen bin und genau, das ist somit einer der Schwerpunkte in Berlin und im Wahlkreis hat man natürlich mit allen Themen zu tun. Also da muss man sich dann schon auch breit aufstellen, weil hier in Ulm, ja, von der Wissenschaftsstadt, Hochschulstadt bis hin dann zu, ja, zum Teil natürlich sehr kleinen Gemeinden und Dörfern im Main-Donau-Kreis, hat man da eine ganz schöne Bandbreite an Themen.
Die Zuordnung in die einzelnen Gremien und Ausschüssen wird von der Fraktion dann bestimmt oder hebt man selber die Hände und sagt, ich habe hier Kenntnis, ich möchte zum Beispiel in den Europaausschuss oder wie läuft das dann ab?
Also man kann eine Wunschliste angeben, normalerweise zu Beginn einfach dann der Legislatur natürlich. Und dann gibt es sogenannte, die heißen tatsächlich auch Teppichhändlerrunden. Okay. Ja, ist mehr oder weniger auch ein offizieller Begriff, wo dann quasi, also das nächste Mal werden die Ausschüsse auch nach Fraktionsstärke besetzt, also klar, so dass die Regierungsfraktion oder wie auch immer entsprechende Mehrheiten haben. Und dann geht es aber nochmal auf die Landesgruppen runter, sprich, es können jetzt nicht irgendwie 5 Baden-Württemberger in einen Ausschuss oder so. Das heißt, da muss auch nochmal in der Landesgruppe geguckt werden und das machen die Landesgruppenchefs und das sind dann die Teppichhändlerrunden. Und natürlich erwarten wir dann auch von unserem baden-württembergischen Chef, dass der für uns sich einsetzt und uns auch möglichst, ja, unsere Ausschüsse oder gute Plätze da, die wir möchten, dann auch organisiert.
Wer ist der baden-württembergische Teppichhändler?
Das ist derzeit der Andi Jung aus Südbaden, ja.
Okay, ja, ganz interessant.
Und da kann man dann auch selber sagen, was für Themen
man. Genau, dem sagt man einfach, oder da werden sozusagen die Wünsche angebracht, was man gerne machen möchte. Und der versucht es unter einen Hut zu bringen und versucht dann auch im Austausch mit den anderen Landesgruppen sozusagen dafür zu sorgen, dass wir alle auch einen unserer Wunschausschüsse bekommen.
Und ist ja auch klar, da wo man sich auskennt, kann man sich auch ein bisschen einsetzen.
Das genau, motiviert. Ja. Und es, also meistens verteilt sich es auch ganz gut, muss man schon sagen, weil also auch bei den Abgeordneten gibt es natürlich total verschiedene Biografien, Hintergründe, Interessen und normalerweise verteilt sich das eigentlich ganz gut.
Also in den meisten Fällen wird man jedenfalls nur dort eingesetzt, wo man auch irgendwo dann wirklich rein möchte oder auch eine Kompetenz hat und sich dann auch sinnvoll einbringen kann. Verstehe. Ja, ja, super. Ja, Ronja, du bist, wie wir schon gesagt haben, die jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Ja, Alter wollen wir nicht sagen, oder?
Auf jeden Fall. Kann ja jeder nachlesen, also stimmt, es ist kein Geheimnis.
Du bist 28, genau, glaube ich. Ja. Also auf jeden Fall in jüngsten Jahren reingerutscht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, von den Grünen gab es mal eine Abgeordnete, die noch ein bisschen jünger war, aber ansonsten, glaube ich, bist du in der Hierarchie jüngste Abgeordnete der Geschichte des Bundestags sehr weit oben.
Also jemals, muss ich sagen, das weiß ich gar nicht. Das habe ich irgendwie auch mich nie jetzt kundig gemacht, aber es gab auf jeden Fall schon mal Mitglieder, die auch jünger waren, Anfang 20. Aber in dieser Legislatur bin ich die Jüngste.
Ich glaube, es war von den Grünen mal eine Abgeordnete vor 8 Jahren oder so. Ja. Wie ist das Empfinden? Wie kommst du dir, oder als jetzt deine jüngste Abgeordnete, wie empfindest du das? Hast du das Gefühl, alle gucken dich ein bisschen, überrascht an, denken, da kommt jemand, keine Ahnung, der vielleicht noch im Studium ist oder noch gar nicht dahin gehört? Oder hast du das Gefühl, macht keinen Unterschied, man wird voll akzeptiert? Wie ist so die Erfahrung, deine ersten Begegnungen, wie du das erste Mal im Bundestag begegnet?
Also es ist natürlich eine Mischung, sage ich mal. Also ich glaube ganz grundsätzlich, klar, man stellt sich am Anfang auch vor, der Landesgruppe der Fraktion. Mhm. Und das Gute ist schon auch in dieser Legislatur, wir sind so um die, ich glaube, 20, 25 Abgeordnete unter 35. Also sind doch ein paar, also 35 beim Wahldatum, also sind schon ein paar. Und von daher, ja, also vielleicht wird man schon nochmal, es fällt mir einen Ticken mehr auf. Aber ich sehe das jetzt gar nicht nur negativ, weil wir sind eine große Fraktion. Wir haben über 300 Mitglieder, der Bundestag ist insgesamt ja über 600. Da kann man sich schon vorstellen, das ist quasi ein größerer Betrieb. Und da ist manchmal auch gar nicht so verkehrt, weil ein bisschen mehr Aufmerksamkeit führt dazu natürlich auch, dass man bekannter vielleicht wird gleich zu Beginn. Und vor allem auch, dass man ja auch vielleicht seine Themen schneller platzieren kann. Und von daher, es mag immer mal einen geben, der die Nase rümpft. Aber ich glaube, das ist ganz normal, das ist überall im Leben so. Und das passiert einem auch, wenn man 30 Jahre älter ist.
Kennst du die übrigen Abgeordneten wahrscheinlich der Fraktion am ehesten? Noch? Kennst du den kompletten, also wenn du jetzt die Kollegen siehst, weißt du, das ist der Herr so und so, das ist die Frau so und so und sie gehört zu den Dingen, sie gehört zur Union, sie gehört zur SPD oder zur FDP? Kennt man sich so untereinander?
Also wenn ich behaupten würde, ich würde alle kennen, alle 600 sofort, dann wäre das glaube ich nicht ganz wahr. Also natürlich baut man sich dieses Netzwerk auch Stück für Stück auf. Das ist, sage ich mal, auch normal. Man hat in der Landesgruppe im Ausschuss die ersten Kontakte, in der eigenen, klar, zu den eigenen Fraktionskollegen, aber auch zu Mitglieder aus anderen Fraktionen. Es gibt auch gerade zwischen den jüngeren Abgeordneten immer mal wieder Runden, wo man sich trifft, also fraktionsübergreifend. Und so lernt man nach und nach mehr und mehr kennen. Aber es kann einem schon trotzdem noch mal passieren, dass man mal ins Parlament geht und ja, dann irgendwie sieht, Mensch, da ist heute aber jemand da, den habe ich jetzt vielleicht noch nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber ich sage mal, in der Regel, die meisten kennt man dann schon auch mit der Zeit.
Können wir vorstellen, die Hörer würden jetzt fragen, kennt man die Bundeskanzlerin persönlich? Und kannst du persönlich auch zur Bundeskanzlerin hingehen, sagen, Frau Merkel, ich habe dieses und jenes Anliegen? Oder ist das eher nicht der Fall? Wie weit kann man so als einfacher Abgeordneter also mit seinem Anliegen dann vordringen, sage ich mal?
Doch, also wenn man was wirklich hat, ist sie prinzipiell immer ansprechbar. Sie ist auch in der Fraktion, da kann sich auch immer jeder äußern. Die Frage ist natürlich immer auch, in welchen, also wenn es jetzt um, ich sag mal, Infrastrukturprojekte oder irgendwas im Wahlkreis geht oder so, wo man Anliegen hat, dann geht man ja meistens auch zum zuständigen Minister. Aber es gibt dann, also wie gesagt, es gibt bei der Bundeskanzlerin die Möglichkeit in der Fraktion jede Woche, natürlich dann auch im Parlament selber, wenn Sitzungen sind vielleicht mal so am Rande. Und dann, was es auch gibt, das finde ich eigentlich ganz gut, sind immer mal wieder auch verschiedene Runden beim Mittagessen. Zum Beispiel bei uns die Gruppe der Frauen, wo sich dann die weiblichen Abgeordneten der Fraktion mit ihr treffen. Die junge Gruppe, die ich eben ja auch schon mal so angesprochen habe. Und da hat man dann auch mal wirklich in einem kleineren Kreis und auch mit ein bisschen mehr Zeit sozusagen, nicht nur zwischen Tür und Angel, die Möglichkeit, Anliegen vorzubringen, wenn man welche hat. Mhm.
Anliegen ist vielleicht so ein Thema, da können wir auch mal drauf kommen. Ronja, was sind so jetzt aus deiner Sicht so die Schwerpunkte, die du setzen möchtest oder so deine Hauptanliegen oder Hauptthemen? Gibt es schon irgendwo, sag mal, Schwerpunkte, die du dir gesetzt hast oder ist das am Anfang so, dass man einfach mal, ich sag mal, mal mit dabei ist, mal überall reinhorcht und sich dann selber versucht, auch so eine Nische, eine Position zu schaffen? Es gibt ja bestimmte Politiker, die stehen für eine bestimmte, haben ein bestimmtes Profil, ein bestimmtes Thema, von einem bestimmten, sind natürlich da auch Spezialisten, sind da meinetwegen auch in Talkshows präsent, aber man weiß, die haben zum bestimmten Thema eine besondere Ansicht, Ausprägung. Gibt es bei dir auch schon solche Schwerpunkte, dass man sagen kann, jawohl, die Ronja ist in allen Themen zu Europa zum Beispiel vorne dran oder in Bezug auf Wirtschaft oder wie setzt du momentan so deine eigenen Schwerpunkte, also für was steht Ronja Kemmer, wenn man ja, mit dir spricht dann?
Also klar, zum einen vom Ausschuss einfach schon her das Thema Europa. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen abstrakt so. Es gibt ja kein Europaministerium. Was machen die überhaupt? Aber ich sag mal so ganz grob, das Werben auch für Europa, für ein geeintes Europa, gerade vielleicht in diesen schwierigen Tagen, das ist sicherlich eines so meiner Kernanliegen. Und ansonsten denke ich mal, zum einen auch, ja, als junge Generation, aber auch wenn wir auf den Wahlkreis so ein bisschen schauen, die Digitalisierung, die ja vielleicht auch heute noch gar nicht absehbar Veränderungen mit sich bringt, die sämtliche Lebensbereiche auch umfassen wird. Da haben wir einfach an vielen Ecken auch noch ordentlich was zu tun. Und gerade wir jüngeren Abgeordneten setzen uns auch dafür ein. Jetzt hier in Ulm ist es weniger ein Problem, aber wenn man ein bisschen rausfährt in den Alb-Donau-Kreis, das Thema schnelles Internet, das Thema Mobilfunk ist da leider zum Teil noch ein leitseliges. Und ja, wir setzen uns da wirklich auch dafür ein und ich mich natürlich auch hier für die Region, dass wir da vorankommen.
Du hast sicherlich gestern auch mit der im ZDF die Runde gesehen mit der Kanzlerin. Da war ja auch von der Schwäbischen Alb, aus der unmittelbaren Umgebung, aus Schäklingen, ein Unternehmer, der berichtet hat, dass er da sehr benachteiligt ist, weil er eben noch kein schnelles Internet hat. Also ein Anliegen, was du dir jedenfalls auch ja auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben hast.
Ja, absolut.
Mhm. Gut, ich sehe mal gerade, 18, 19 Minuten haben wir gesprochen. Ich denke, wir spielen einfach mal Musik. Sabine, was haben wir denn Schönes ausgesucht? Was spielen wir denn?
Es gibt von Kites Head and Tails.
Das ist der Player 1, nehme ich an?
Mhm.
Dann spielen wir das in circa 3 Minuten. Sind wir wieder da, hier bei der Bundestagswahlplattform mit Ronja Kemmer. Radio Free FM, Bundestagswahlplattform 2017. Heute unser Studiogast Ronja Kemmer, Direktkandidatin der CDU hier im Wahlkreis Ulm. Ja, wir haben über die Politik, über deinen Einstieg, über ja, deinen Anfang im Deutschen Bundestag schon ein bisschen gesprochen, Ronja, und jetzt so ein bisschen abgeleitet oder übergegangen, auch so auf die verschiedenen Themen, auf die verschiedenen politischen. Ich würde ganz kurz gern ansprechen wollen, weil es doch halt ein Thema ist, was überall in den Wahlkämpfen thematisiert wird. Da gibt es zwei Themen, die sehr, sehr stark immer thematisiert werden, die Flüchtlinge und das andere Thema, soziale Frage, das war so immer auch in den Fernsehanstalten, was beschäftigt die Menschen am meisten. Vielleicht möchtest du da ein ganz kurzes Statement zu dem Thema Problematik Flüchtlinge abgeben. Ich weiß, dass vor allem hier in Ulm insofern auch ein Thema war, dass hier zum Beispiel schon Menschen dann sich mit der Afghanistan-Thematik, Ausweisung nach Afghanistan beschäftigt haben oder auch schon demonstriert haben, dass man nicht abschieben möge. Die Problematik ist hinsichtlich, ja, ist bekannt als komplex. Zu dieser ganzen Flüchtlingsthematik, was ist deine Sicht der Dinge? Was möchtest du oder kannst du dazu sagen? Weil wie gesagt, ist ein Thema, was die Menschen mit Prio 1 beschäftigt und deswegen denke ich, wir sprechen es einfach auch mal kurz an.
Absolut. Also ich bin jetzt auch viel unterwegs und es ist immer noch eines der Themen, wie du auch sagst, ist die Leute sehr bewegt. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie noch vor anderthalb Jahren, aber dennoch auf jeden Fall ist es ein wichtiges Thema. Und ja, es ist die Frage, wie viel Zeit ich habe, weil es natürlich sehr vielschichtig und sehr auch komplex ist. Aber ich glaube, das vielleicht auch schon mal vorab ist auch gerade mit denjenigen, die da auch von der rechten Seite einfache Lösungen versprechen, zeigt es einfach auch, es gibt da keine einfachen Lösungen. Also ich habe das auch immer gesagt, auch zum Höhepunkt der Krise. Natürlich wäre es mir auch recht, wir würden einfach im Bundestag mal 2, 3 Gesetze beschließen und alles wäre sozusagen auf einmal gelöst, aber so ist es eben nicht. Und ich denke schon auch, dass die Kanzlerin richtig gehandelt hat, dass sie auch wirklich, wenn man mal sieht, gerade in Syrien mit dem Bürgerkrieg, mit dem IS, was dort passiert ist, dass sie diesen Menschen helfen, ist für mich, ist absolut richtig, aus humanitären Gründen. Aber ich denke natürlich schon, müssen wir auch sehen, es war eine ganz schön große Herausforderung 2015 und irgendwo haben wir da auch Grenzen. Das heißt nicht, dass ich für eine Obergrenze bin, das halte ich für Quatsch, aber es gibt irgendwo, glaube ich, auch Grenzen so der Belastbarkeit und von daher müssen wir natürlich schon auch genau schauen. Ich glaube, wir sollten und müssen auch denjenigen helfen, die wirklich vor Krieg, vor Verfolgung fliehen, aber wir können natürlich nicht allen helfen, die aus verständlichen Gründen einen Wunsch haben, auf ein besseres Leben vielleicht auch hier. Ich glaube, das schaffen wir einfach dann vielleicht komplett auch nicht. Und von daher müssen wir dann leider auch diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, die müssen wir Meinung nach dann schon auch wieder zurückführen. Afghanistan ist ein schwieriges Thema. Absolut, soweit ich aber weiß, sind jetzt auch diejenigen, die abgeschoben werden, eigentlich nur Gefährder beziehungsweise auch wirklich dann schwere Straftäter. Ist nochmal ein spezielles Thema. Aber jetzt mal unabhängig von der Frage Afghanistan halte ich schon auch für wichtig, dass Menschen, die sozusagen hier kommen und dann aber auch, sage ich mal, ja, mit Vergewaltigung und anderen Dingen. Das sind Einzelfälle, also es sind wirklich nur Einzelfälle, ganz klar. Aber dass die vorrangig auch wieder zurückgeführt werden, halte ich schon auch für richtig.
Mhm. wie ist die Problematik aus deiner Sicht am Standort Ulm? Ich weiß gar nicht, wie viele Flüchtlinge aktuell wir haben. Wie ist denn so aus deiner Sicht oder wie steht es um Ulm? Ulm und Umgebung, Landkreis?
Ich denke, also in Ulm und auch im Landkreis haben wir es ganz gut hinbekommen. Mhm. Sicherlich, sag ich mal, war das auch eine große Herausforderung für die Stadt, für die Gemeinden, auch im Abdonaukreis. Aber wir haben ein unglaublich breites Engagement und ich bin auch viel mit den Helferkreisen im Kontakt, war auch viel in Einrichtungen immer wieder und habe mir da auch ein eigenes Bild machen können. Und das hat mich schon wirklich auch stark bewegt eigentlich, wie viele tolle Menschen wir da haben, die sich da auch einbringen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also alles, was wir von politischer Seite diskutieren, ist das eine. Aber ohne dieses breite Engagement hätten wir das niemals hinbekommen. Und deswegen ist auch eine große Dankbarkeit da von meiner Seite. Und ich glaube, heute jetzt ist nicht mehr das große Thema die Unterbringung. Das war sicherlich 2015 das vorrangige Thema, auch weil man wollte nicht, dass Turnhallen und so weiter belegt werden. Man hat es aber eigentlich auch ganz gut hinbekommen bei uns. Und jetzt sind natürlich viele andere Fragen da im Alltag, Herausforderungen, das große Thema Integration, das da die Helferkreise bewegt. Und von daher gehen da die Aufgaben oder die Themen auch nicht aus.
Ja, wenn wir da gerade beim Thema Flüchtlinge sind, es gibt ja immer wieder die Fluchtursachen und da haben wir ja hier gerade die Friedenssuchen. Und gibt es denn irgendeine Idee, was du wie du jetzt vorgehen würdest, um mehr Frieden in der Welt zu bringen? Was würdest du vorschlagen?
Also ich denke, dass wir wirklich in der Entwicklungszusammenarbeit noch deutlich einen größeren Fokus drauflegen müssen. Ich muss schon auch sagen, der Gerd Müller, unser Entwicklungsminister, der macht, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Hat jetzt auch einen starken Fokus gerade auf Afrika gelegt. Hat auch da gesagt, eigentlich ist es wichtig, dass wir über einzelne Projektfragen hinaus mal denken und einfach auch grundsätzlich diese Frage, wie schaffen wir es für die Menschen, da auch Infrastruktur, wirtschaftliche Entwicklung, auch eine Zukunft zu schaffen, das vielleicht auch ein bisschen anders angeht. Und von daher, ich unterstütze das sehr, was er macht. Wirklich, ich denke, er macht da eine gute Arbeit und wir müssen da, glaube ich, aber auch auf europäischer Ebene schauen. Also wir Deutschen sind da gefordert, ganz klar, aber dass wir da auch mehr, die afrikanischen Länder vielleicht auch auf eine Augenhöhe und als Partner begreifen. Und von daher, das glaube ich, ist so das Grundlegendste in diesen Fragen.
Ja, für manche Außenstehende mag das immer so ein bisschen als Phrase rüberkommen, wenn man sagt, ja, der macht da eine gute Arbeit und man weiß eigentlich nicht so genau was. Deswegen noch kurze Ergänzung, der Entwicklungsminister Müller kommt aus dem kirchlichen Hintergrund und der hat jetzt in die Politik rein eigentlich mehr dieses eine Weltperspektive, die in der Kirche irgendwie schon lange Thema ist, hat er jetzt so eigentlich zum politischen Manifest gemacht und hat da vor 2 Jahren, glaube ich, auch sowas wie eine Zukunftswerkstatt veranstaltet, wo wir uns auch in Berlin beteiligt haben und auch von Berlin aus eine Sendung gemacht haben. Und er hat da auch der Frau Merkel ein Manifest überreicht, wo er eben gesagt hat, dass er diese Zusammenarbeit auf diese Beine stellen will, wie du gesagt hast, auf eine Augenhöhe und da versuchen will zu gucken, dass eben die Fluchtgründe dann auch wegkommen.
Ja, und ich meine, wir müssen da wirklich auch über den Tellerrand hinausblicken. Also von vielem von dem, was da jetzt auch passiert, sind wirtschaftliche Themen, sind natürlich auch Klimathemen. Klar, das sind alles heute globale Fragen. Und da müssen wir einfach sehen, in diesen globalen Fragen, dass ist dieser partnerschaftliche Blick, den er auch da hat, dass wir da weiter vorankommen müssen. Und wenn wir es nicht tun, also wenn wir nicht weiter vorankommen, dann kommen die Menschen zu uns. Ja, das ist einfach eine ganz logische Folge, wenn wir nicht dort auch hingehen und dort auch mehr machen und mehr unterstützen.
Vielleicht ein Punkt, Ronja, der mir da noch in den Sinn kommt. Viele Menschen verstehen ja nicht, die meisten zu uns kommen, warum sie in 2 oder 3 Länder in Europa kommen. Wie kriegen wir in Europa die Solidarität, die eigentlich immer eingefordert wird, so weit hin, dass eben auch zum Beispiel Polen oder Ungarn Menschen aufnehmen? Es gab ja zuletzt sogar eine gerichtliche Entscheidung, die eigentlich die Länder dazu jetzt verdonnert, auch Menschen aufzunehmen. Wir wollen ja ein solidarisches Europa, aber hier in der Härteprüfung oder wenn es mal drauf ankommt, funktioniert das ganze Ding nicht so recht. Was kann man da machen? Was denkst du, wie kriegt man hier an der Stelle einfach auch die Verteilungsgerechtigkeit oder überhaupt die Solidarität in Europa so hin, dass eben ja nicht nur ein Land oder 2 Länder die ganzen die Probleme schultern müssen, sondern es gerecht oder zumindest aus Sicht der Menschen irgendwo gerecht verteilt wird. Wie wäre dein Ansatz da dazu?
Also ja, man muss leider sagen, die Kanzlerin hat ja da massiv für geworben in den letzten Jahren. Ist immer wieder leider auch für mich unverständlich da kritisiert worden, dass sie da nicht vorankommt, obwohl sie wirklich schon da alles versucht. Und wir mussten aber leider feststellen, manche Länder sperren sich einfach komplett. Und da muss ich auch sagen, mein Verständnis von Gemeinschaft ist schon, ja, wir haben viele tolle Dinge, die wir in der EU genießen können, Reisefreiheiten, Binnenmarkt, all diese Dinge. Und auf der anderen Seite heißt aber auch Gemeinschaft, dass man auch, wenn man Herausforderungen hat, zusammen anpackt. Und wenn das nicht geschieht, jetzt ist das ja alles richterlich oder ist das ja auch, sagen wir mal, eine Frage, die dann auch über Gerichte gelaufen ist, was schon traurig genug ist. Aber ich denke auch von politischer Seite, am Ende müsste es dann vielleicht auch Sanktionen geben. Also man kann nicht immer sagen, die Vorteile nehme ich gerne mit und es gibt ja auch viele Fördergelder, die verteilt werden und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn es um Herausforderungen geht, dann will ich nichts mit dazu tun haben. Und von daher ist es wäre sozusagen ein letzter Schritt, aber manchmal ist es eben so, wenn nur gut reden auch dann nicht mehr hilft, dann müsste man eben auch sagen, okay, wer sozusagen sich nicht beteiligt, der muss entweder zahlen oder dem werden halt Fördergelder auch dann gekürzt.
Wie siehst du dann insgesamt den Zustand von Europa? Ist das ein politischer Wille? Ist es wirklich in Anführungszeichen ein solcher oder ist es wirklich einer von allen Ländern auch mit Engagement und mit der notwendigen Überzeugung getragener Ansatz, Europa weiter zu stärken, zu fördern? Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es die Achse Merkel und Frankreich, Macron eben, die so die Motoren sind. Viele andere bremsen ein bisschen. Wie ist dein Gefühl, wie steht es um Europa, auch angesichts der Brexit-Thematik, dass die Engländer jetzt rausgehen wollen? Wie siehst du die Perspektive in Europa? Wie siehst du, ja, wie empfindest du das, auch gerade weil du europamäßig eben sehr engagiert bist?
Ja, also ich glaube, zum einen, der Brexit war natürlich dann tatsächlich auch schon ein Schock, aber so schwierig das jetzt eben ist und es ist ja auch eine gewisse, sagen wir mal, Blaupause oder man hat ja kein, es gibt ja kein Vorbild, wo man jetzt sagen könnte, wie läuft das ab. Das findet sich jetzt gerade ja erst mit den Verhandlungen. Aber ich denke, was das vielleicht das in Anführungszeichen Positive ist schon auch, dass das Bewusstsein um Europa wieder gestärkt worden ist. Beispiel Pulse of Europe, das ja auch eine Reaktion mit unterem darauf auch gewesen ist. Auch hier in Ulm, ich war selber auch ein paar Mal mit dabei, dass sich Menschen mal wieder für auch etwas sozusagen engagieren oder für etwas auf die Straße gehen, ist zunächst, glaube ich, mal eine ganz tolle Sache. Und auch wenn man so Umfragen sieht, die Zustimmung zur EU ist gestiegen seit dem Brexit, also in den anderen Mitgliedstaaten, auch das ist sicherlich gut. Aber natürlich ist es noch lange nicht allzeit beruhigend. Also wir hatten jetzt verschiedene Wahlen in Österreich, in Frankreich, in den Niederlanden. Und die sind ja zum Glück am Ende auch alle jetzt nicht sozusagen so ausgegangen, dass die Rechtspopulisten gewonnen haben. Aber wenn man mal sieht, auch gerade die Vorwahlen in Frankreich, wie viele anti-europäische Parteien da Zulauf bekommen haben.
Am 24.
Das war natürlich da, auch versehentlich auf dem falschen. Ja, ja, pardon.
Da, kein Problem. Da Zulauf bekommen haben, dann kann das einen noch lange sozusagen nicht beruhigen. Und deswegen muss man weiter daran arbeiten. Jetzt Macron ist eben angesprochen worden. Das ist ja, ich meine, am Ende ist es ein Glücksfall für Europa, glaube ich. Kann man mal ganz objektiv so sagen, weil wenn er da nicht gewesen wäre, wäre da heute vielleicht Le Pen. Und das wäre sicherlich eine Katastrophe in einem ja, der Ursprungsländer der Europäischen Union.
Wie stehst du der Idee zum Beispiel eines europäischen Finanzministers gegenüber, also mehr noch irgendwo zwar nach Europa geben, Bürokratie reduzieren oder Gremien reduzieren, ich glaube, also auch den, wie heißt er, der Europa, also jedenfalls die Gremien will man etwas zusammen ja, einfach reduzieren, aber dafür trotzdem mehr Macht in Europa, ein möglicherweise Außenminister, einen europäischen. Bist du der Meinung, sinnvoll machen wir oder wäre anzustreben oder eher aus deutscher Sicht, nationaler Sicht nicht zu befürworten? Wie ist deine Ansicht dazu?
Also es soll jetzt keine Politikerantwort sein, aber ich glaube, wir müssen halt bei jeder Sache genau hinschauen. Also ich bin prinzipiell wirklich dafür, dass wir da, wo es richtig und wichtig ist, mehr Kompetenz nach Europa geben. Sprich, bei dem Finanzminister müsste man schon noch drüber sprechen, was macht er dann genau, weil Haushaltsthemen ja eigentlich nationale Fragen sind. Aber jetzt zum Beispiel den Außenminister hielt ich für super wichtig. Es ist einfach auch nochmal in der globalisierten Welt so. Ich glaube, wenn wir da als Europäer nicht mit einer Stimme sprechen, werden wir auch gar nicht wahrgenommen. Und von daher, also ich denke, der Weg muss auf jeden Fall dahin führen, gerade was Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Ich sage aber auch wiederum, auch gerade wenn wir, und das sage ich wirklich mit einer proeuropäischen Perspektive, wenn wir Europa erhalten wollen, dürfen wir es auch an manchen Stellen nicht überfordern, was jetzt Zentralisierung angeht. Also sprich, das, was ja viele auch frustriert, ist Bürokratie, sind auch Dinge, die beschlossen werden, die nichts mit der, in Anführungszeichen, Lebensrealität zu tun haben oder halt vielleicht an der einen Stelle Sinn machen, an der anderen nicht. Die Mitgliedstaaten sind sehr, sehr unterschiedlich und deswegen in den großen Fragen auf jeden Fall mehr Europa, aber da, wo wir vor Ort die Entscheidungen eigentlich besser treffen können, in der Kommune, im Land, im Bund, da sollten wir die Kompetenzen auch dort belassen und sozusagen nicht nur zum Selbstzweck alles auf die europäische Ebene geben.
Mhm. Nehmen wir eine etwas andere Frage, was mir gerade einfällt. Ich höre auch öfter den Gedanken, brauchen wir eigentlich in der Bundesrepublik 16 Bundesländer oder könnte man auch nicht da vereinfachen Strafen zum Beispiel 16 Bundesländer, 16 Bildungsminister, 16 verschiedene Konzepte? Wäre das eigentlich auch nicht auf nationaler Ebene noch ein Gedanke, wo man sagen kann, da können wir auch noch schlanker werden oder uns zwar eigentlich etwas effizienter machen? Wie ist da deine Sicht dazu oder wie wäre das?
Also auf die Gefahr, mich beim einen oder anderen Landeskollegen da jetzt unbeliebt zu machen. Nee, also ernsthaft.
Das ist ja mal nur ein Denkmuster.
Nee, also ich bin ein absoluter Befürworter auch des Föderalismus. Ich denke, dass wir einfach auch trotz einer globalisierten Welt schon noch viele regionale Unterschiede haben und so eine Zwischenebene, also wo man einfach Dinge regelt und Ansprechpartner hat, ist wichtig. Trotzdem, die Frage ist, ob 16 Bundesländer an sich noch zeitgemäß sind. Also es gibt regionale Unterschiede und Ulm ist nicht Berlin und Berlin ist nicht Bochum und deswegen ist auch gut. Und wir brauchen die Länder auch weiterhin und die brauchen auch die Kompetenzen, weil sie einfach vor Ort nähere Ansprechpartner sind. Aber ob es, sage ich mal, auf der anderen Seite 16 Bundesländer insgesamt so immer noch geben muss, ist, kann man natürlich auch kritisch sehen.
Mhm. Das sind wir ja beim Radio auch bei so einem Thema, das die Bundesländer betrifft, das Thema Medien. Und da gibt es auch von der EU, um wieder zurück nochmal zur EU zu kommen, da gibt es von der EU seit, ich glaube, Ende der 2000er Jahre eigentlich eine Forderung, dass die freien Radios besser gestellt werden und besser verankert werden. Siehst du denn da eine Notwendigkeit, dass, diesem Auftrag von der EU-Kommission und dem EU-Parlament nachzukommen?
Also es ist natürlich eine ganz spezielle Frage, aber ganz prinzipiell halte ich es absolut für richtig, dass wir auch die kleinen und die freien Radios weiterhin erhalten und unterstützen. Und wir haben ja vorher auch mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, wenn es da jetzt Dinge gibt, die da gerade schwierig sind, da muss man natürlich schauen, weil also ich halte es für wichtig, es ist eine Vielfalt, es ist ein Angebot. Die freien Radios können auch viele Dinge machen, die halt bei den anderen nicht gehen und es wäre schlimm, wenn wir das nicht mehr hätten.
Also da kriegen wir jetzt mal den Bogen nochmal zurück. Also das EU-Parlament und die EU-Kommission haben damals die freien Radios auch besonders aus ihrer Vielfalt, aber auch die Arbeit, die man halt in Integration macht, als besonders förderungswürdig erachtet und haben deshalb, also vor allem mit der Begründung, diese Aufforderung an die Länder rausgegeben. Und da ist Deutschland eigentlich nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz super, weil die freien Radios in Deutschland eigentlich so ein bisschen als private Radios, so wie die kommerziellen, gehandhabt werden. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Da hängen die freien Radios auch an den GZ-Gebühren. Und für viele Menschen ist das ja eigentlich mittlerweile gar nicht mehr zu unterscheiden. Also man sagt ja gerade im Moment immer, die SPD und die CDU sind nicht mehr zu unterscheiden und genauso unterscheiden die Leute kaum mehr zwischen öffentlich-rechtlich oder privat-kommerziell, wenn es ums Fernsehen geht oder sowas. Also es leuchtet vielen Menschen nicht mehr ein. Und so haben dann eben einige Parteien auch ein ganz leichtes Spiel mit irgendwelchen Forderungen, die da immer zu Wahlen wieder aufkommen. Lasst uns doch die GEZ-Gebühren abschaffen. Was hältst du denn davon?
Also ich halte ganz grundsätzlich den Erhalt der Öffentlich-Rechtlichen schon für wichtig. Klar, es ist zum einen historisch gewachsen, aber es gibt schon gute Gründe, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen behalten. Worüber schon mal streiten kann, ist das Thema auch der GEZ-Höhe, auch von natürlich von Effizienzfragen. Und von daher, also was ich auch, als ich noch im Studium war, mich auch immer eingesetzt hat, zum Beispiel auch niedrige GEZ-Beiträge für Studenten oder, sag mal da, gestaffelte Möglichkeiten für jemand mit einem geringen oder keinem Einkommen, also dass man da vielleicht noch weiter vorankommen, was auch die soziale Verträglichkeit angeht. Ansonsten einen gewissen Beitrag halte ich schon für okay, aber dass man ihn einfach immer so auch weiter nach oben anheben kann, das ist natürlich, kann man schon auch kritisch sehen, ganz grundlegend, aber denke ich, brauchen wir auch weiterhin die Öffentlich-Rechtlichen.
Da gibt's eigentlich eine extra Einrichtung dafür, das ist die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und die kümmert sich eigentlich sehr erfolgreich schon darum, und das ist eigentlich, der Ivo Gönner hat mal zu mir gesagt, die GEZ-Gebühren sind deshalb bei Politikern so unbeliebt, weil sie eigentlich keinen Einfluss darauf haben, das heißt, sie müssen eigentlich immer nur darüber beschließen, sie anzuheben, aber die Politik hat eigentlich keinen Einfluss darauf, wie sie denn nachher verteilt werden. Die KEF ist da aber ganz gut unterwegs, also sie hat zum Beispiel auch schon mal eine Gebührenerhöhung verweigert, als es darum ging, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Geld wollte, um DAB mehr zu investieren. Und da hat die KEF gesagt, macht das mal eure Hausaufgaben und weist uns nach, dass DAB wirklich marktfähig ist und auch was bringt. Und hat dann verweigert, hier eine Beantragung, also eine GEZ-Gebührenerhöhung durchzusetzen. Also ich glaube, da ist eigentlich die KEF ganz gut unterwegs. Aber was für mich oder hier für die Freien Radios nochmal so ein Thema wäre, ich bin nämlich auch Bundesvorstand, ist eine Utopie, die wir haben, nämlich, dass wir, und das hat eben auch die EU-Kommission gefordert, dass wir ein ganz eigenes Standbein bekommen und nicht mehr im gleichen Topf hängen. Also wir hängen eigentlich an der Aufsichtskontrolle, wir hängen an den Behörden dran, als ganz kleines Steckenpferd, als sogenannter, nicht als sogenannter Must-Carry, sondern als was man machen, umsetzen kann. Also das heißt, ein Bundesland ist gehalten, freie Radios einzuführen, aber nicht unbedingt verpflichtet. Und ich glaube, dass die freien Radios gerade jetzt auch in dieser Diskussionsform irgendwie ein ganz wichtiges Instrument für die Bevölkerung sind, ein erweitertes, sozusagen erweitertes Grundrecht, sie eine Meinung zu äußern oder auch mal wie hier einfach Politiker zu fragen. Und deshalb ist es eine Utopie von uns, einfach auch langfristig zu gucken, dass diese freien Radios besser verankert sind und nicht so dem Spielball der jeweiligen Landesmächte oder jeweiligen Lobbyinteressen oder so das Feigenblättchen am Rande, das vielleicht ein bisschen Medienpädagogik macht, ausgeliefert zu sein, sondern dass man sich auch bundesweit dazu bekennt, dass die freien Radios was Wichtiges sind, und da wäre eben unser Interesse, dass die Politik sich da dafür einsetzt, dass wir ein ganz eigenes Standbein bekommen. Wäre das eine Idee?
Ja, also ganz prinzipiell nochmal, der Erhalt und, glaube ich, auch die Unterstützung ist absolut wichtig, und da geht es jetzt natürlich schon wahrscheinlich viel auch um einzelne rechtliche Fragen. Da müsste ich dann mal mit den Kollegen im Kulturausschuss sprechen, die da betroffen sind. Vieles ist natürlich auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, dann eher auf der Landesebene anzusiedeln. Aber auch gerne nochmal nachher dann im Nachgang, was wir konkret machen können. Ich halte den Erhalt für wichtig, und wenn ich da was tun kann, werde ich mich auch dafür einsetzen.
Ja, ich denke, Sabine, du hast Musik drin liegen.
Ja.
Dann würde ich sagen, spiel mal Musik. Ronja, wenn du möchtest, darfst du uns gerne eine Station-ID sprechen. Wirst du sagen, ihr hört Radio Free FM, deinen Namen dazu.
Ja,
dann
natürlich,
haben wir dich klar. Auf jeden Fall im Sender auch wieder drin, weil wir haben so Prominente natürlich gerne auch mal als Station-ID. Dann darfst du das jetzt machen, und dann spielen wir anschließend die Musik.
Ja, hallo, hier ist Ronja Kemmer. Ihr hört Radio Free FM und viel Spaß mit dem nächsten Song.
One said hello.
Radio Free FM, Wahlplattform, Bundestagswahl 2014 am 24. September, Bundestagswahl. Und heute bei uns im Studio zu Gast Ronja Kemmer, die Kandidatin der CDU, Wahlkreis Ulm. Ja, Ronja, jetzt haben wir einen großen Bogen gezogen in Europa, die Welt. Und dann sind wir zum Radiothema gekommen. Jetzt würde ich aber gerne noch auf vielleicht so die Betrachtung im Inneren unseres Landes kommen. Es sind ja viele Themen, die die Menschen beschäftigen. Das sind zum einen die soziale Komponente, das Thema mit Gerechtigkeit, mit sozialer Komponente, auch ganz konkret, wir haben in Ulm zum Beispiel auch eine Sendung, die heißt Lokaltermin, da hatten wir dann auch ein Thema, was die Menschen beschäftigt, Wohnungsbau, gerade auch in Ulm, sozialer Wohnungsbau, zu wenig Wohnungen, andere Themen, wir hatten es gestern, das war ja auch im Fernsehen, Verteilungsgerechtigkeit, die einen verdienen sehr, sehr wenig, die können sich kaum irgendwo eine Rente, bekommen kaum eine Rente, die anderen im Top-Management bekommen riesig Abfindung. Es sind viele Menschen, die das Gefühl haben in Deutschland, irgendwo, es gibt, was das angeht, Ungerechtigkeit. Es gibt viele Menschen, die, denen es halt nicht so gut geht, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Was sind für dich so die Top-Themen für die kommende Legislaturperiode, wo du dich auch engagieren musst, wo du sagen würdest, das hat Top-Prio, das muss man angehen, was wären für dich konkret Themen, die du auch irgendwo als ja, solche siehst, die konkret machbar wären?
Also jetzt ganz insgesamt oder mit Blick auf soziale Themen?
Also ich denke mit Blick auf die sozialen Themen. Ich weiß auch, wie gesagt, aus dem Sender, aus den Diskussionen, dass da sehr viel Auge drauf ist. Und wie gesagt, gerade auch hier ganz konkret deshalb genannt, in Ulm und Umgebung, das Thema mit den Wohnungen, zu wenig erschwingliche Wohnungen, das beschäftigt viele Leute. Und ich sage ja auch, da haben wir eine Sendung gemacht, die hat solche Download-Ziffern bekommen. Das war erstaunlich. Ich sehe daher, dass wirklich viele Menschen auch das Thema irgendwo in Ulm berührt, ganz konkret.
Ja, absolut. Also als haben wir in allen größeren Städten, in den Hochschulstädten natürlich noch mal einen Tick mehr. Aber ich denke, ganz prinzipiell, was hilft auf die Wohnungsnot, sind am Ende einfach nur ja, der Bau von neuen Wohnungen. Wir haben ja die Mietpreisbremse beschlossen. Das sind sicherlich alles Dinge, die man diskutieren kann. Wie wirkungsvoll sie dann sind, ist immer so eine andere Frage. Aber am Ende, glaube ich, können wir diese Nachfrage, die wir haben, also es wollen mehr Menschen nach Ulm, das ist, sagen wir mal, in einer Stadt, die wächst, ist das einfach der Umstand, dem werden wir nur begegnen können, wenn wir mehr Wohnungen bauen. Ich glaube so mal ganz allgemein, da gute Rahmenbedingungen schaffen. Natürlich müssen wir aber auch auf den sozialen Wohnungsbau schauen. Also das Thema bezahlbarer Wohnraum für diejenigen, die eben sich nicht diese Mieten, die leider sehr, sehr hoch sind zurzeit, leisten können. Da müssen wir deutlich noch mehr tun, ganz klar. Aber ich glaube, am Ende müssen wir auch schauen, dass wir uns zum Beispiel auch mit eigenen Auflagen das Bauen auch nicht immer teurer machen. Also wenn man mal sieht, die Mieten sind gestiegen, zum Teil sehr stark. Das hängt an verschiedenen Faktoren, aber einer ist sicherlich, dass auch das Bauen an sich immer teurer wird, weil ständig neue Auflagen kommen, Stichwort Bürokratie und all diese Dinge. Und da sind wir zum Teil auch schon ein bisschen in Anführungszeichen selber schuld. Und ich glaube, von daher müssen wir auch gucken, dass einfach auch, ja, weiterhin der Bau attraktiv wird und dass es einfach nicht ständig auch mit Bürokratie überhäuft wird.
Jetzt hast du ja auf der CDU-Webseite, habe ich gesehen, du hast ein Statement, das heißt, dass du dich gerade auch mit Blickwinkel von den Jüngeren für Generationengerechtigkeit einsetzen wolltest. Und ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das dann eigentlich, was ist hier der Blickwinkel der Jüngeren?
Also ich denke, zum einen müssen wir schauen, zum Beispiel, wenn wir die ganzen Rentenfragen sehen, die wichtig sind und wo wir sicherlich auch, jetzt Stichwort Altersarmut, wobei man da schon auch immer noch differenzieren muss, weil nicht jeder, der eine sozusagen niedrige Rente hat, ist auch arm. Beispiel immer so die vielleicht die Zahnarztgattin, die halbtags mitgearbeitet hat in der Praxis, die hat auch keine hohe Rente, aber die hat im Alter sicherlich jetzt auch kein großes Problem und deswegen müssen wir schon genau hingucken. Wir müssen auch was tun, aber wir müssen uns auch immer bewusst sein, und das meine ich zum Beispiel auch mit Generationengerechtigkeit, dass alle Dinge, die wir bei der Rente ändern, dass es natürlich gleich um Milliardenbeträge geht. Und deswegen auch mit Blick auf die Demografie, es liegt da noch einiges vor uns, was wir tun müssen. Es ist leider auch da keine einfache Aufgabe, aber wir müssen irgendwo auch den Ausgleich bewahren, weil ansonsten ist die Frage auch für gerade für die jüngeren Generationen, was die irgendwann mal überhaupt noch für eine Rente bekommen können.
Also das heißt, du bist da eher so ein bisschen pessimistisch.
Nee, pessimistisch nicht, aber ich sag mal, das Grundproblem der Demografie ist das eine und dann ist natürlich die Frage, wie wir es organisieren und wir dürfen, also am Ende darf natürlich keiner auch zurückbleiben, deswegen ist auch schon mal gut, dass wir die Grundsicherung haben im Alter mal ganz prinzipiell. Natürlich möchten wir aber auch, dass jemand, der ein Leben lang voll gearbeitet hat, dass der mehr hat und damit auch im Alter zurechtkommt, aber ich wehre mich einfach dagegen, was manch andere jetzt auch immer versprechen, dass das Rentenniveau irgendwie steigen soll, dass das Alter wann man in Rente eintritt, nach unten, eher nach unten gehen soll und dass die Beiträge nicht steigen. Also das passt halt irgendwie nicht zusammen. Man muss dann auch sagen, wo das Geld herkommt und es darf halt auch nicht einseitig zulasten der Jüngeren gehen. Und wir brauchen am Ende eine Lösung nochmal, das meine ich auch damit, glaube ich, die für alle fair ist.
Da gibt es bei uns im Radio ja nochmal ein Thema, wo es eben eine Gruppe gibt, die öfters auch mal hier in der Plattform gibt. Das ist die Initiative Grundeinkommen. Was sagst du dazu?
Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht überzeugt von. Ich denke einfach, die Motivation oder die Frage, warum sollte ich arbeiten gehen oder überhaupt noch dann was machen, wenn ich sozusagen so schon Grundeinkommen habe, halte ich für schwierig. Also wo ist die Motivation da noch da, überhaupt was zu machen? Und ich finde auch den Begriff ehrlich gesagt schon schwierig, weil ich finde, Einkommen hat auch immer ein bisschen was mit Arbeiten zu tun. Und von daher sehe ich das eher kritisch.
Und ein Thema, was, glaube ich, gerade auch viele sehen, ist im Dieselskandal-Thema, ist, glaube ich, auch immer wieder hochgekocht, dass die Gerechtigkeit auch irgendwie bei den Gehältern aufhört und dass, dass die Vorstandsriege zwar immer sagt, sie verdienen mehr, weil sie ja auch mehr verantworten, aber man hat da irgendwie so den Eindruck, sie verantworten nicht wirklich persönlich und werden auch nicht wirklich persönlich zur Rechenschaft gezogen. Aber die CDU hat sich eigentlich gegen Begrenzung von Vorstandsgehältern. Na, du schüttelst den Kopf,
wie war das? Ich sag gleich was. Okay. Also zum einen ganz persönlich, also ich kann nicht verstehen, wie, egal wie viel man arbeitet, die Arbeit eines Menschen mehrere, also zweistelligen Millionenbetrag wert sein soll. Also das ist jetzt mal so was ganz Persönliches vielleicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man das regeln? Zum einen, es ist halt Unternehmen oder die Unternehmen gehören Eigentümern, gehören Privaten. Das ist immer schwierig. Natürlich kann man eine Obergrenze oder irgendwas von staatlicher Seite festlegen. Nur ich bitte dann auch immer an, zum Beispiel an die Fußballer zu denken und auch den Sportbereich. Der fällt da immer so ein bisschen hinten runter. Die verdienen nämlich auch mehrere Millionen Beträge. Und von daher müsste man natürlich das dann auch schon für alle Gruppen sozusagen machen. Was wir jetzt machen wollten, und das ist leider nicht an uns, sondern am Koalitionspartner gescheitert. Wir hatten eigentlich auch schon in der letzten Koalition die Idee, dass Managergehälter nicht mehr nur im Aufsichtsrat, ist ja ein exklusiveres, ein kleineres Gremium, verabschiedet werden, sondern bei den Eigentümern, also sprich in der Vollversammlung, in der Hauptversammlung. Das finde ich auch eigentlich demokratischer, muss ich mal sagen, dass diejenigen, denen das Unternehmen gehört, darüber entscheiden dürfen, wer wie viel verdient. Das war ein Vorschlag auch von unserer Seite, deswegen stimmt das so nicht ganz, dass wir da prinzipiell gegen eine Begrenzung oder irgendwas wären. Wir haben gesagt, legen wir es in die Hände derjenigen, denen das Unternehmen gehört, machen wir es demokratischer und ist aber leider in der Legislatur nicht verabschiedet worden.
Naja, aber das ist ja kein Unterschied, weil die entscheiden ja jetzt gerade auch über die Gehälter.
Also eigentlich wird derzeit, also Stichwort VW und so, im Aufsichtsrat entschieden und ich finde, es macht dann schon nochmal einen Unterschied, nochmal, ob das in einem exklusiveren, kleineren Rat gemacht wird oder ob denjenigen, denen das Unternehmen dann auch gehört, entscheiden, sozusagen, so viel ist uns diese Arbeit wert und so viel vielleicht auch nicht.
Noch ein Thema haben wir.
Ja, ich habe noch.
Also du hast noch vernachlässigt so ein bisschen das Thema Transparenz und Partizipation.
Wir haben eigentlich noch ganz viele Themen. Wir können auch noch locker 2 Stunden machen.
Ja. Oder was wolltest du jetzt machen?
Ja, ich hatte so einen Punkt, den ich mal ganz geschwind fragen wollte. Ronja, das Thema Wirtschaftswachstum. Man redet immer davon, Wirtschaft muss wachsen. Mir fehlt eigentlich immer die Antwort drauf, wohin soll sie noch wachsen? Die Problematik, dass man im Prinzip Wohlstand und die ganze Thematik immer mit Wachstum auch versucht zu untermauern oder zu bewerkstelligen. Es kann doch nicht endlos wachsen. Es hat doch irgendwo auch mal Limits. Wie ist eigentlich die Antwort der Politik auf die Thematik? Oder wie würdest du das beantworten? Also irgendwo hat es Grenzen, gerade auch als VWLer, weißt du ja auch so einfach BWL-mäßig. Was sagt man da dazu? Also Wirtschaftswachstum als Basis von Wohlstand, von Arbeits...
Man muss ja sehen, woher kommt dieses Wachstum. Also ist es jetzt einfach, weil ich anstatt... einfach gesprochen 3, 5 Kühlschränke produziere oder ist es, und das ist, glaube ich, auch mitgrundlegend, woher unser Wachstum rührt, weil ich innovativ bin, weil ich neue Produkte schaffe, weil ich zum Teil vielleicht auch effizienter werde in gewissen Fragen. Auch das sind alles Grundlagen für Wirtschaftswachstum. Und von daher, wenn man jetzt eine Wachstumsgrenze sieht nach dem Motto, kann ich jetzt den gleichen Kühlschrank irgendwie immer wieder weiterverkaufen, da gibt es natürlich Grenzen, aber es ist sehr vielschichtig und aufgrund von Innovationen, von Produkten, Produkten, von Dingen, die es heute noch gar nicht gibt, gibt es auch neue Märkte. Und von daher ganz prinzipiell ist die Möglichkeit, und daran arbeiten wir auch, dass wir weiterhin innovativ bleiben in unserem Land, dass wir auch die Jobs der Zukunft hier in unserem Land haben. Ich glaube, das ist schon wichtig und grundlegend.
Ronja, die Zeit eilt. Wir haben noch 28 Sekunden.
Alles klar.
Wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen Schluss. Wir danken uns ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du heute uns Rede und Antwort gestanden hast. Das war also die Wahlplattform 2017. Moderation heute mit
Sabine Fratzke
und Michael Trost. Free.